Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Eva Bahner Mikrofon und im Programm eine Megafusion, die sich anbahnt zwischen den größten Börsenplätzen in Asien und Europa. Die Börse Hongkong trat heute überraschend mit einem Übernahmeangebot an die Londoner Börse heran. Wie groß die Chancen sind, dass es tatsächlich dazu kommt, hören wir am Ende der Sendung. Außerdem, wie sich Apple immer mehr vom Elektronik- zum Unterhaltungskonzern mausert. Zunächst aber zur Konjunktur, für die sich die Aussichten langsam verdüstern. Gleich mehrere Forschungsinstitute sehen Deutschland nun an der Schwelle zur Rezession. Das Institut für Weltwirtschaft in Kiel und auch das RWI in Essen prognostizieren auch im dritten Quartal eine leicht schrumpfende Wirtschaftsleistung, nicht zuletzt wegen der Gefahr eines ungeordneten Brexit. Auch wenn die Kanzlerin heute im Bundestag Hoffnung machte, dass dieser doch noch abgewendet werden könnte.
Wir haben nach wie vor nach meiner festen Überzeugung alle Chancen, es geordnet hinzubekommen. Und die Bundesregierung wird sich auch bis zum letzten Tag dafür einsetzen, dass das möglich ist.
Diese Hoffnung hat auch die britische Handelskammer, die heute die Auswirkungen der Planungsunsicherheit für die Unternehmen skizzierte. Dieter Nürnberger dazu.
Der Brexit verursacht entweder großen Schaden oder sehr großen Schaden. Diese Einschätzung der britischen Handelskammer in Deutschland zeigt vor allem die große Unsicherheit, die die jüngsten turbulenten Tage im britischen Parlament zum wiederholten Mal ausgelöst hat. Und das mache den Unternehmen mehr und mehr zu schaffen, so Handelskammerpräsident Michael Schmidt.
Die unklare Situation, wie es denn eigentlich weitergeht, hält nach wie vor an. Das ist nicht gut für Unternehmen, weil sich dadurch zwangsläufig Investitionsentscheidungen, Einstellungsentscheidungen und Ähnliches verzögern, weil man schlicht nicht weiß, wie geht es denn weiter.
Weshalb beim Brexit ein Ende mit Schrecken sicherlich besser sei als ein Schrecken ohne Ende. Wobei allerdings klar sei, dass ein No-Deal-Brexit erhebliche Nachteile nicht nur für britische, sondern natürlich auch für deutsche Unternehmen habe. Mit Sorge beobachtet die britische Handelskammer, dass ein Großteil der Unternehmen noch immer nicht ausreichend auf die Folgen eines Austritts der Briten aus der EU vorbereitet sei. Mehr als 40% der Unternehmen beispielsweise in Großbritannien. Das müsse sich schnellstens ändern, so Michael Schmidt. Dass Zollformalitäten stark zunehmen werden, sei nicht schwer vorauszuahnen. Dafür könnten sich die Unternehmen besser vorbereiten. Allerdings werde es langfristig auch irgendwann wieder einen eingefahrenen Zustand in den Handelsbeziehungen geben.
Unternehmen sind an der Stelle immer recht flexibel gewesen und wissen, mit so etwas umzugehen. Aber es ist ganz klar, das wird eine sehr harte Phase werden.
Wobei die Brexit-Unsicherheit längst Schaden hierzulande angerichtet hat, so das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Der Export schwächelt. Bei einem harten Brexit werde das EU-Wachstum in den kommenden 2 Jahren um jeweils 0,2 Prozentpunkte zurückgehen, sagt Klaus Michelsen, DEW-Konjunkturchef. In Deutschland aber spürbarer als anderswo.
Der Brexit hat durch die Verunsicherung der Unternehmen dazu geführt, dass weniger investiert wurde, dass seit Beginn des Jahres der Handel mit Großbritannien deutlich weniger intensiv geführt wird, als wir das in den Vorjahren beobachtet haben. Der zweite Effekt ist, wenn man sich nicht einigen kann, dann hat das neben der Verunsicherung der Unternehmen auch ganz konkrete Auswirkungen auf die Handelsbeziehungen. Und wir rechnen damit, dass ein harter Brexit ohne Abkommen dazu führen würde, dass wir im nächsten Jahr 0,4 Prozent weniger Wachstum in Deutschland sehen würden.
Für Deutschland rechnet das Forschungsinstitut nur noch mit einem Gesamtwirtschaftswachstum von 0,5 Prozent für das laufende Jahr, weshalb die Bundesregierung mehr investieren müsste, kritisiert Marcel Fratscher, der DEW-Präsident.
Größenordnung 1 Prozent der Wirtschaftsleistung, 30 Milliarden Euro, die jedes Jahr über 15 Jahre in eine bessere Verkehrsinfrastruktur, in den Aufbau einer digitalen Infrastruktur, gerade auch in Energienetze, damit die Energiewende gelingt, und auch in Bildung und Forschung und Entwicklung investiert werden sollte.
Denn bislang sei es vor allem der private Konsum, der derzeit noch für Wachstumsimpulse sorge, nicht die notwendige Nachfrage nach Investitionsgütern.
Aus Berlin, Dieter Nürnberger. Eine gewisse Wachstumsschwäche, wenn auch auf einem ganz anderen Niveau, ist auch in China zu beobachten. Für die deutsche Autobranche der noch immer größte Absatzmarkt, der schon seit geraumer Zeit schrumpft. Im August den 14. Monat in Folge. Das bekommen die deutschen Autobauer zu spüren, aber vor allem auch die Zulieferer, die sich in der konjunkturell bedingten Absatzkrise auch noch neu erfinden müssen. Stichwort Mobilitätswende. Der Europäische Zuliefererverband hat heute nun sogar Unterstützung von politischer Seite gefordert auf der internationalen Automesse IAA in Frankfurt. Mischa Erhardt hat sich bei einigen Zulieferern umgehört.
Den konjunkturellen Gegenwind im wichtigen Autoabsatzmarkt in China und anderen Regionen der Welt spürt zunehmend auch die deutsche Autobranche und damit auch deren Zulieferbetriebe.
Absolut, merken wir was von. Die Automobilindustrie ist ja in den letzten Jahrzehnten immer kontinuierlich gewachsen und wir müssen jetzt lernen, auch in sich konsolidierenden, schrumpfenden, vielleicht moderat wachsenden Märkten Geschäfte zu machen.
Sagt Rolf Breidenbach, Chef des Autozulieferers Heller. Das Unternehmen ist unter anderem auf Lichttechnik spezialisiert. Anderen Firmen der Branche ergeht es nicht anders. Dabei fährt allerdings nicht nur die lahmende Konjunktur den Zulieferern in die Parade. Die Branche war bislang vor allem auf Verbrennungsmotoren eingestellt. Antriebe für Elektroautos aber brauchen andere und ungleich weniger Teile, sodass sich die Zulieferer stark umstellen müssen. Continental hat angegeben, unter einem Produktionsrückgang von rund 6% zu leiden. Deswegen sind bei dem Unternehmen aus Hannover auch betriebsbedingte Kündigungen nicht mehr ausgeschlossen.
Wir glauben nicht, dass sich im Verlauf von 2020 nächstes Jahr eine Besserung ergibt und daraus resultieren Notwendigkeiten, Produktivität zu erhöhen. In welchem Maße das erforderlich sein wird, das diskutieren wir gerade mit den Arbeitnehmervertretern und Gewerkschaften. Und wir bereiten uns auf einen stärkeren Abschwung vor. Zu welchen Maßnahmen wir letztendlich greifen müssen und ob wir auch Kündigungen vermeiden können, mittelfristig, das wird insbesondere vom Konjunkturverlauf abhängen.
Sagte der Continental-Vorstandsvorsitzende Elmar Degenhardt. Auch Schaeffler merkt als Zulieferer der Autohersteller den Umbruch und den konjunkturellen Gegenwind und hat angekündigt, in einigen Bereichen des Unternehmens Kurzarbeit für die Beschäftigten zu beantragen. Allerdings sieht der Chef von Schaeffler, Klaus Rosenfeld, den Umbruch auch als eine Chance, sich neu aufzustellen. Das Unternehmen hat bereits in den vergangenen Jahren einen Wandel hinter sich, will ein neues Transformationsprogramm zu Beginn des kommenden Jahres vorlegen. Kernpunkte darin: Innovation, also Neuentwicklungen, und Effizienz.
Wir glauben, dass wir in der jetzigen Situation beides voranbringen müssen. Und gerade auf der IAA sehen Sie unsere innovativen Produkte. Sowohl auf der Antriebsstrangseite als auch im Bereich Fahrwerk. Das sind wir sehr stolz, da haben wir eine Menge hinbekommen in den letzten Monaten, im gesamten Jahr. Und das fokussieren wir im Moment hier. Aber die Effizienzseite wird mindestens genauso wichtig bleiben. Wir wollen beides, Innovation und Effizienz.
Nötig ist effizientes Wirtschaften bei den Zulieferern auch deswegen, weil der Konkurrenz und damit der Kostendruck in der Branche hoch ist. Tim Schuld vom Analysten- und Investmenthaus Pareto Securities.
Man sieht schon, dass die Zulieferer immer versuchen, letzten Endes im starken Preiswettbewerb ihre Angebote so zu machen, dass letzten Endes üppige Kapitalrenditen in den allermeisten Fällen nicht übrig bleiben. Das sind dann ganz, ganz wenige Hersteller, wo das der Fall ist, die wirklich was anzubieten haben, was sonst keiner hat. Und wenn dann plötzlich die Rechnungen nicht aufgehen, weil die Stückzahlen nicht stimmen und plötzlich die Hersteller nochmal versuchen nachzuverhandeln, dann merkt man das eben deutlich.
Eine entscheidende Rolle spielen schließlich wird für die Autoindustrie wie auch deren Zulieferer der Verlauf der Konjunktur in der kommenden Zeit. Und hier insbesondere im aktuell schwächelnden Automarkt in China. Denn dort sehen die Zulieferbetriebe in Deutschland für die kommenden Jahre großes Potenzial. Entsprechend wollen sie mit ihren Angeboten in Zukunft auch stärker in China vertreten sein.
Über die Lage der Autozulieferer Mischa Erhardt. Von der IAA zur IFA in Berlin, die heute zu Ende geht. Auf der Technikmesse gaben sich die Aussteller nicht ganz so rezessionsgeplagt, denn die Verbraucher bleiben in Kauflaune und das für den Handel so wichtige Weihnachtsgeschäft steht vor der Tür. Johannes Frevel mit einer dennoch durchwachsenen Messebilanz.
Die IFA 2019 ist Geschichte. Angesichts der aktuellen Rezessionssignale aus der deutschen Wirtschaft zeigt sich die Nachfrage nach Unterhaltungselektronik und Geräten für den Haushalt auf der Ordermesse in Berlin erstaunlich stabil, auch wenn sich der Strukturwandel in der Branche durchaus bemerkbar macht. IFA-Messechef Jens Heidecker zieht eine durchwachsene Bilanz. Hersteller kämpfen nicht nur beim Fernsehen mit wachsendem Preisdruck am Markt.
Die Konsumenten fragen die Innovation nach. Ein bisschen kommt es allerdings im Markt wiederum schwieriger an, weil der Preiswettbewerb so heftig ist. Für die Industrie und für die Händler ist das natürlich eine Herausforderung, klar zu machen, was die Innovationen sind und warum natürlich auch ein Unternehmen für all die Entwicklung von neuen Produkten, von neuen Ideen, warum man dafür dann auch die entsprechenden Mittel im Markt einholen muss.
Mehr als ein Drittel des Jahresumsatzes machen die Hersteller von Hausgeräten und Unterhaltungselektronik in den Wochen vor Weihnachten. Händler deckten sich auf der Ordermesse IFA für die Nachfrage zum Jahresende mit Bestellungen in Höhe von fast 5 Milliarden Euro ein. Während klassische Unterhaltungselektronik unter dem Druck der Digitalisierung und des Smartphones zunehmend federn lässt, profitiert die IFA vom Aus der CeBIT, auch wenn sie sich, anders als die CeBIT, klar an Verbraucher richtet.
Die Frage ist ja wirklich in der Tat, gibt es noch einen so separierten Konsumentenmarkt und einen Profimarkt, gerade bei Computern, bei Laptops und Ähnlichen. Wir sprechen ja seit vielen Jahren schon vom sogenannten Prosumer. Insoweit, wir werden mit Sicherheit keine CeBIT sein, dass wir hier die klassischen Business-Lösungen anbieten für Unternehmen. Aber die IFA ist zu der Plattform mit Sicherheit geworden, wo man auch Geräte, die in beiden Welten gut einsetzbar sind, auch für Business-Lösungen vorstellt.
Die nächste IFA findet bereits in 2 Wochen statt, in China. In Berlin öffnen sich die Tore zur nächsten Elektronikmesse am 4. September 2020.
Johannes Frevel berichtete. Und Themawechsel. Es gab mehrere Streikwellen und langwierige Verhandlungen. Jetzt gibt es erstmals einen Tarifvertrag für deutsche Ryanair-Piloten. Für die Flugbegleiter und Begleiterinnen hatte die Gewerkschaft Verdi bereits im März einen Tarifvertrag vorgelegt. Nun meldet also die Vereinigung Cockpit einen Durchbruch. Und dennoch sind noch einige nicht unwesentliche Punkte ungeklärt, wie Brigitte Scholtes berichtet.
Im Dezember des vergangenen Jahres hatten sich die Pilotenvereinigung Cockpit und die irische Fluggesellschaft Ryanair schon grundsätzlich auf die Vergütung der in Deutschland ansässigen Piloten geeinigt. Nun haben sie einen solchen Tarifvertrag abgeschlossen. Wie hoch die Vergütung nun aber ausfällt, darüber hüllt sich Cockpit-Sprecher Janis Schmidt in Schweigen.
Prozentuale Steigerungen und sowas, da möchten wir uns, weil die halt zu Verwirrung führen würden, erstmal bedeckt halten. Es geht halt auch nicht um die prozentuale Steigerung der Gehälter bei der Ryanair-Belegschaft, sondern es geht einfach um eine Strukturänderung. Bei der Ryanair gab es halt vorher relativ hohe variable Vergütungsbestandteile und das haben wir jetzt geändert in kalkulierbare fixe Gehaltsbestandteile.
Dass die Piloten nicht noch mehr kundtun möchten, könnte auch aus Rücksicht auf ihre Kollegen im Ausland geschehen, die noch mit Ryanair verhandeln. Die Iren hatten sich lange grundsätzlich gegen Gespräche mit Gewerkschaften gewehrt, mussten aber wegen heftiger Arbeitskämpfe in den letzten Jahren schließlich einlenken. Die deutschen Piloten hatten auch dagegen gekämpft, wie bisher in Irland Lohnsteuer zahlen zu müssen. Die liegt höher als in Deutschland, aber in Deutschland die Sozialabgaben. Die sind wiederum höher als in Irland.
Die Pilotinnen und Piloten hatten aus beiden Welten, wenn man so möchte, das jeweils Schlechtere gehabt. Und da gab es dann halt weniger Netto vom Brutto. In der jetzigen Vereinbarung wollten wir natürlich, dass die Pilotinnen und Piloten deutsches Steuerrecht genießen dürfen, wenn man so sagen will.
Das ist nun gelungen, weil die Piloten in die maltesische Tochtergesellschaft von Ryanair, Malta Air, überführt werden. Außerdem gelten für sie jetzt auch sämtliche deutschen Arbeitnehmerschutzgesetze. Der Vergütungstarifvertrag läuft bis Ende 2023. Dennoch gehen die Gespräche zwischen Ryanair und den Piloten weiter, denn es gäbe noch einiges zu klären.
Wir wollen natürlich weiterhin eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen durchsetzen. Da bedarf es dann einem Manteltarifvertrag. Der gilt es jetzt als nächstes oder als übernächstes, weil dazwischen möchte man natürlich auch gerne einen Betriebsrat, also sprich eine Personalvertretung, etablieren. Auch dort gibt es einen sogenannten Tarifvertrag Personalvertretung.
Außerdem soll auch eine deutsche betriebliche Altersversorgung geregelt werden.
Über den ersten Tarifvertrag für Ryanair-Piloten Brigitte Scholtes. Nach seiner Vereidigung vor wenigen Tagen ist Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte heute nach Brüssel gereist. Dort warb er um ein Entgegenkommen im Haushaltsstreit mit der EU. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsnachrichten mit Silke Hane.
Bei seinem Antrittsbesuch in Brüssel traf Conte die designierte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Donald Tusk. Im Anschluss sagte er, Italien werde Zeit brauchen, um seine Haushaltsziele zu erreichen. Conte betonte aber, die Schulden seines Landes reduzieren zu wollen. Das solle durch Wirtschaftswachstum und Investitionen geschehen.
Il nostro obiettivo è la riduzione del debito. Io l'ho detto chiaramente. Quindi non stiamo dicendo che non vogliamo tenere conti in ordine. Non stiamo dicendo che il nostro obiettivo non è la riduzione del debito, ma lo vogliamo fare attraverso la crescita economica, una crescita ragionata, investimenti produttivi.
Italien ist mit mehr als 130% seiner Wirtschaftsleistung verschuldet. Der Postbank drohen ab Mitte Oktober unbefristete Streiks. Die Urabstimmung über den Arbeitskampf laufe voraussichtlich bis zum 7. oder 8. Oktober, so die Gewerkschaft Verdi. Unmittelbar danach sollten Streiks beginnen. In der Zwischenzeit soll es zudem weitere Warnstreiks geben. In der Berateraffäre bei der Deutschen Bahn haben externe Ermittler in insgesamt 11 Fällen Verstöße gegen das Aktienrecht festgestellt. Das berichtet die Deutsche Presseagentur und bezieht sich auf Informationen aus Aufsichtsratskreisen. 2 Fälle betreffen demnach die Deutsche Bahn AG, 9 Fälle hingegen Tochterunternehmen. Zuvor hatte die Süddeutsche Zeitung darüber berichtet und von 13 Fällen geschrieben. Die Bahn wollte die Berichte nicht kommentieren. Ehemalige Vorstände sollen Beraterverträge bekommen haben, ohne die Zustimmung des Aufsichtsrats. Das sieht das Aktienrecht eigentlich vor.
Silke Hane, vielen Dank. Bei Apple sind die Jahre der rasanten Entwicklungen längst vorbei. Verbesserungen bei den Geräten sind für Verbraucher mit bloßem Auge kaum mehr zu erkennen. Und bei Smartphones, da hinkt der Apple-Konzern der Konkurrenz aus China und Südkorea sogar inzwischen hinterher. Gestern Abend war es mal wieder soweit. Apple hat mal wieder Neuheiten vorgestellt, allerdings nicht nur bei Hardware und Software, sondern auch als Dienstleister. Wie sich Apple zum Unterhaltungskonzern wandelt, Marco Schuler.
Apple produziert jetzt TV-Serien und Talkshows. Im November, so hieß es gestern Abend, startet es eine eigene Streaming-Plattform, Apple TV Plus, und zwar zum Kampfpreis von knapp 5 Euro im Monat. Die Technologieanalystin Carolina Milanesi hält den Einstiegspreis für einen cleveren Schachzug.
They were super aggressive with their price point, so that this
Das ist ein sehr aggressiver Preis. Da überlegt man als Konsument nicht lange. Es kostet so viel wie einen Kaffee bei Starbucks oder die Leihgebühr für einen Film. Als Verbraucher muss ich mich nicht für Hulu, Netflix, Disney oder Apple entscheiden, weil die Kosten so niedrig sind. Wenn Apple zur Produktpräsentation nach Cupertino einlädt, dann geht es natürlich auch und vor allem um das iPhone. Experten schätzen, dass gut die Hälfte der Einnahmen auf das Smartphone zurückgehen. Vor ein paar Monaten waren es noch 2/3. Äußerlich unterscheidet sich das neue iPhone 11 von seiner Vorgängerversion nur wenig. Nur auf der Rückseite sind beim iPhone 11 Pro 3 und nicht mehr nur 2 Kameras zu sehen. Das Spitzenmodell mit 512 GB RAM hat allerdings seinen Preis. 1.649 Euro ruft Apple dafür in Deutschland auf. Da stöhnt selbst Jean-Claude Frick, Digitalexperte beim Schweizer Vergleichsportal Comparis.
Machen wir uns nichts vor, es ist unglaublich teuer. Das war es schon immer. Man kriegt für den gleichen Preis jetzt in den letzten 3 Jahren immer mehr, das schon. Aber es ist so. Also so ein Smartphone, das musst du jahrelang behalten, damit sich das einigermaßen rechnet.
Ausschlaggebend für den Kauf eines neuen Smartphones ist heute meist die Kamera. Apple muss hier zur Konkurrenz von Google, Samsung und Huawei aufschließen. Bislang lieferten die iPhones im Vergleich zum Galaxy S10 von Samsung oder dem Pixel 3 von Google bei schlechten Lichtverhältnissen ein deutlich höheres Bildrauschen. Jetzt kommt das Pro-Modell mit seinen 3 Objektiven auf den Markt. Analystin Milanesi glaubt, dass in diesem Bereich die iPhones nun wieder konkurrenzfähig werden könnten, auch wenn Samsung und Co. 3 Linsen schon seit Jahren verbaut haben. Apple kann da tatsächlich etwas bieten, weil die Bedienung so kinderleicht ist. Das frustriert mich bei den Samsung-Geräten. Sie haben tolle Funktionen, die sind aber nur schwer zu finden. Eine andere wichtige Neuerung, die Geräte haben einen neuen Prozessor bekommen, Bionic A13. Er soll die Batterie schonen, was der Laufzeit zugutekommt. Von bis zu 5 Stunden ist die Rede. Was allerdings unter der Haube fehlt, ist die Unterstützung für den superschnellen Mobilfunkstandard 5G. Hier sind Huawei aus China und Samsung aus Südkorea der kalifornischen Konkurrenz mindestens 1 Jahr voraus. Analystin Milanesi findet das aber nicht schlimm. Sie sagt, "5G im nächsten Jahr nicht im Telefon zu haben, das wäre ein Problem. Jetzt ist es doch nur für die Early Adopter wichtig. Nach wie vor ist es schwierig, ein Netz zu finden, das schon jetzt 5G anbietet. Ein großer Erfolg ist für das Unternehmen seine Apple Watch. Sie hat sich seit dem Erscheinen vor 4 Jahren zu einem Verkaufsschlager entwickelt. Bei der gestrigen Produktvorstellung hat sie den iPhones fast etwas die Schau gestohlen. Die Batterie der nunmehr fünften Gerätegeneration soll nun länger halten. Von 18 Stunden war die Rede.
Aus dem Silicon Valley berichtete Markus Schuler. Eine Fusion der Londoner Börse und der deutschen Börse, die scheiterte vor einigen Jahren am Widerstand der EU-Kommission. Nun erhalten die Briten erneut ein Angebot, diesmal aus Asien, aus Hongkong. Und das zu einem Zeitpunkt, zu dem die Hongkonger selbst vor einem Zukauf stehen, die Londoner Börse selbst vor einem Zukauf steht. Dennoch, mit diesem Megadeal könnte der größte Handelsplatz der Welt entstehen. Über die überraschende Offerte aus Hongkong berichtet Steffen Wurzel.
Die Ankündigung der Hongkonger Börse kommt überraschend. 31,6 Milliarden Pfund will die Hongkonger Börse ausgeben, um den Konkurrenten in London zu kaufen. Umgerechnet sind das gut 35 Milliarden Euro. Mit eingerechnet in diese Summe sind auch rund 2 Milliarden Pfund Schulden des Londoner Börsenbetreibers. Diese würden die Asiaten mit übernehmen. Das geplante Geschäft bietet die strategische Möglichkeit, einen der größten Handelsplätze der Welt zu schaffen, erklärte das Hongkonger Börsenunternehmen nach Handelsschluss in Asien. Das Ganze sei aber noch kein endgültiges und verbindliches Kaufangebot, hieß es. Was die mögliche Übernahme kompliziert macht, die Londoner Börse versucht gerade selbst, ein anderes Finanzunternehmen zu übernehmen, die Datenanalysefirma Refinitiv. Ob das klappt oder nicht, das prüfen gerade die Kartellbehörden in Europa und den USA. Die Hongkonger Börse wiederum sagt, wir wollen die London Stock Exchange nur kaufen, wenn die den geplanten Refinitiv-Deal komplett absagt. Das Management der Londoner Börse reagierte zurückhaltend auf das Übernahmeangebot aus Hongkong. Das Ganze sei nicht abgestimmt gewesen und stehe unter vielen Vorbehalten. Man plane auch weiterhin, die Datenanalysefirma Refinitiv zu übernehmen. Unterm Strich also, das Übernahmeangebot der Hongkonger Börse bedeutet noch lange nicht, dass der Kauf auch wirklich zustande kommt.
Soweit Steffen Wurzel. Und dennoch gab es heute schon heftige Kursreaktionen auf diese überraschende Offerte aus Hongkong. Ja, und diese Kursreaktion, die hat unsere Börsenreporterin Claudia Werle beobachtet.
Ja, die Aktien der Londoner Börse als erste Reaktion gut 16%, dem Plus. Aktuell sehen wir immer noch ein Plus von mehr als 3%. Ja, Sie haben es angesprochen, dass Börsen zusammengehen wollen, kommt immer wieder vor. Man will Kräfte bündeln, man will sich besser gegen die Konkurrenz wappnen. Bei Hongkong und London handelt es sich auch um zwei ganz spezielle Börsenplätze. London gehört ja möglicherweise bald nicht mehr zur EU, was für eine Finanzmetropole wie London von großer Bedeutung ist. Hongkong ist schon jetzt eines der größten Handelsplätze der Welt, ist so etwas wie das Tor zum Westen für die Chinesen, ist aber auch das Tor nach China für westliche Unternehmen. Ja, und das ist kein Geheimnis, die Tage als Sonderverwaltungszone für Hongkong sind gezählt. Die Chinesen setzen viel daran, ihren Einfluss in Hongkong zu stärken, Hongkongs Bedeutung zu unterwandern. Und ich denke mal, vor dieser Hinsicht muss man diese Hochzeitsavancen auch sehen.
Ja, und dann haben wir gehört, Frau Werle, dass sich Apple immer mehr zum Unterhaltungskonzern entwickelt. Wie kommt das denn an der Börse an?
Apple muss reagieren. Der Markt von Smartphones ist gesättigt. Die Folgen des Handelsstreits belasten. Die Konkurrenz hat aufgeholt. Ja, und wenn ich mich hier im Handelssaal umhöre, Apple sei auf gutem Wege, ist da zu hören, hat ausgetestet, was in Sachen Preisgestaltung möglich ist. Apple-Handys sind ja nicht gerade billig. Muss jetzt auch etwas zurückrudern, was die Preise angeht. Aber dass es momentan nicht mehr nur ums Telefonieren geht, dieser Trend, der sei einfach nicht mehr umkehrbar. Und von daher, ja, Apple sei auf dem richtigen Weg. Aktien von Apple heute deutlich im Plus. Sie steigen um 4%.
Ja, und dann gibt es heute noch versöhnlichere Töne aus China bezüglich des Handelsstreits mit den USA. Gibt das den Aktien heute Auftrieb?
Das gibt den Aktien Auftrieb. Man kann sagen, es sind versöhnlichere Töne. Es ist der Wille, doch noch zu einer Einigung zu kommen. Man kann auch sagen, das ist eine Maßnahme zur Stützung der chinesischen Wirtschaft. Denn die ist ja von den Zöllen betroffen und die chinesische Wirtschaft wächst nicht mehr so, wie das einmal der Fall gewesen ist. Das ist ein großes Thema hier an der Börse. Das andere ist das morgige Treffen der Europäischen Zentralbank, dass Mario Draghi vor Beendigung seiner Amtszeit im Oktober die Geldpolitik weiter lockern will. Das gilt als eine ausgemachte Sache. Die spannende Frage ist jetzt einfach, welche Instrumente und wird er morgen aus dem Kasten ziehen? Der DAX jedenfalls 0,6% im Plus. Er steigt auf 12.348 Punkte.
Und was macht der Euro vor der Sitzung?
Der gibt nach, kostet nur noch 1,0993 $. Die Umlaufrendite gestiegen von minus 0,58 auf minus 0,55% und die Feinunze Gold 1.495,29 $.
Claudia Werle war das. Vielen Dank nach Frankfurt. Durch Mauern gehen, die große Wendeausstellung im Berliner Gropiusbau, die ist gleich Thema bei Kultur heute, hier gleich nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Und ich sage an dieser Stelle vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Bahner.